Ja, ich möchte mit euch heute einen kleinen oder einen großen Bogen schlagen über Gottes langen Atem, Gottes Geduld mit uns, den langen Weg, den er mit seinen Geschöpfen auch geht. Und wie wir alle so wissen, das hören wir immer wieder mal, das haben wir schon oft gehört, wird uns immer wieder auch gesagt und das erkennen wir vielleicht auch, sind wir in unserem Wesen, in unserem Denken, in unserem Handeln, ja ganz stark geprägt natürlich von unseren Eltern, die uns von klein auf begleitet und erzogen haben, die uns ihre Vorstellung von Leben beigebracht haben, die uns Manieren beigebracht haben, die uns eben gesagt haben, wie man sich verhält im Alltag, das prägt uns ganz tief. Und das ist irgendwo da ganz weit in uns versteckt, auch im hohen Alter, reagieren wir manchmal auch so, wie unsere Eltern es uns beigebracht haben. Und das Verhalten, die Reaktion in bestimmten Situationen, unser Denken, alles ist irgendwie auch auf die Erwartungen der Eltern damals an uns, an ihre Kinder geprägt. Die Ansprüche der Eltern an uns haben uns geprägt. Und Gott, das hören wir auch immer wieder, das haben wir schon oft gehört, bezeichnet sich auch als Vater, der Schöpfer, der uns erschaffen hat. Und dann passiert es sehr leicht, wenn wir nicht aufpassen, wenn es uns auch gar nicht bewusst ist, dass wir in dieses Muster, unseren Eltern zu gefallen, unserem Vater zu gefallen, zurückfallen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir an Gott denken. Eingeübte Muster, die sind so tief drin, die kommen immer wieder hoch. Wir wollen dem Vater, der Mutter gefallen. Wir setzen alles daran, seine Liebe, seine Aufmerksamkeit zu bekommen und so zu verhalten, dass er sich über uns freut, dass er wohlgestimmt ist, dass wir brave Kinder sind, das ist irgendwo ganz tief in uns drin. Und dann stoßen wir auch an Grenzen des menschlich Machbaren. Dann haben wir das Gefühl, es gelingt uns nicht, den Vater zufriedenzustellen. Zweifel kommen auf. Wir fragen uns, wie ist denn unser Verhältnis zum Vater noch? Liebt er mich noch? Liebt er mich wirklich so, wie ich bin, mit allen meinen Fehlern, auch wenn ich nicht das mache, was er von mir erwartet? Darf ich mit meinen Problemen, mit meinen Fehlern immer wieder zu ihm kommen? Immer wieder mit dem Gleichen zu ihm kommen? Und wenn diese Zweifel dann aufkommen, wenn diese Fragen zu groß werden, dann fallen wir in Beziehungskrisen, vielleicht auch eigene Identitätskrisen, weil wir nicht mehr genau wissen, wer wir sind, was da in uns ist, was wir vielleicht noch gar nicht entdeckt haben. Und dann kommt es darauf an, wie stark unsere Bindung ist. Unsere Bindung zu Gott. Und wie tief wir in ihm verwurzelt sind. Wenn wir vom Verwurzeltsein sprechen, dann fällt uns schnell dieses Bild ein, was immer wieder auch gebraucht wird mit dem Baum, wie er sich verwurzelt in der Erde, wo er steht. Dieses Sinnbild des Baumes, der seine Wurzeln ausstreckt in die Tiefen, um Wasser aufzunehmen, um Kraft aufzunehmen. Dann gibt es die Flachwurzler, die sich ganz groß in die Breite ausdehnen. Dann gibt es die Tiefwurzler, je nach Bodenbeschaffenheit und Baumart, die nach dem Leben graben förmlich, die Kraft aufnehmen wollen. Und dann kommt es auf die Standfestigkeit an, in Stürmen, in rauen Zeiten, ob der Baum stehen bleibt. Je tiefer, je besser. Manchmal passt auch das Verhältnis von Baumkrone zu Baumstamm nicht. Da stand er irgendwie ungünstig, zu sehr eingeengt in die anderen Bäume und die sind jetzt nicht mehr da und es steht einer alleine und dann fegt der Sturm den Baum hinweg. Entweder bricht der Stamm, die Wurzeln waren vielleicht stark genug oder er fällt gleich komplett um. Dürrezeiten und Stürme sollen überstanden werden. Dafür hat der Baum seine Wurzeln, dafür gräbt er sich tief ein. Und als Bibelleser fallen uns dann diese Beispiele ein, die Quelle des Lebens, das Wasser, das dort unten im Erdreich ist, danach gräbt der Baum, die Wurzeln sollen stark und kräftig sein, sie sollen in Stürmen tragen. Wir werden aufgefordert, tief verwurzelt zu sein. Wir sollen uns an Gott festhalten können. Und dann wird diese Beziehung versucht beschrieben werden, dass wir da wirklich ganz eng mit Gott verbunden sein sollen. Dann lesen wir andere Geschichten über Bäume in der Bibel, in Römer 11, das Beispiel von dem Ölbaum. Einige aber der Originalzweige wurden herausgebrochen aufgrund ihres Unglaubens. Du aber, obwohl du von einem wilden Baum abstammst, wurdest eingepropft und so Teilhaber an der saftspendenden Wurzel des Ölbaumes. Rühme dich nicht unter den Zweigen. Wenn du dich rühmst, so wisse, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Also hier das Bild, dass wir der Zweig sind. Nicht, dass wir uns verwurzeln in das Erdreich, um Kraft aufzunehmen, um nach dem Wasser zu greifen, sondern Gott ist die Wurzel. Er trägt den Baum und wir sind ein Zweig an diesem Baum. Und wir sollen aus der Wurzel durch die Kanäle des Baumes nach oben steigend die Kraft empfangen. Es geht darum, dass wir Verbindung zu der Wurzel pflegen, dass wir aus ihr Kraft zum Leben empfangen. Und es geht auch darum, das Wesen, die Funktionsweise der Wurzel zu verstehen und zu erfassen. Also wie tief ist Gott in mir verwurzelt? Einerseits, wie tief ist mein Glaube in Gott verwurzelt, verbunden? Und wie tief ist Gott in mir verwurzelt? Wie viel habe ich von Gott in mir aufgenommen? Wie viel verstehe ich von Gott, von seiner Art und seinem Wesen? Ich möchte ein bisschen auch im Alten Testament dazu graben, denn schauen, wie diese Beziehung zwischen Gott und Menschen beschrieben wird. Vorneweg nochmal aus dem Neuen Testament, aus 1. Korinther 10, da lesen wir bei Paulus: Solches alles widerfuhr jenen zum Vorbilde, es ist aber geschrieben uns zur Warnung. Es ist aufgeschrieben. Und Paulus schreibt in der damaligen Zeit oder zitiert, weist hin auf die alttestamentlichen Texte. Dort war es aufgeschrieben. Es soll uns eine Lehre sein, was da geschrieben steht. Und zu der Zeit war das das Alte Testament. Sie hatten damals nichts anderes. Und wenn Jesus zitiert aus der Schrift, dann ist es ein Zitat, sind das Zitate aus dem Alten Testament. Das heißt, die Menschen damals, wenn sie Jesus verstehen wollten, da mussten sie auch ins Alte Testament schauen. Da mussten sie sich mit dem Alten Testament auseinandersetzen. Da mussten sie schauen, was steht dort geschrieben. Schauen wir auf eine Persönlichkeit des Alten Testamentes. Abraham, der Stammesvater. Gott begegnet Abraham im hohen Alter, 99 Jahren, sagt er zu ihm: Ich bin der Herr, dein Gott, der Allmächtige. Ich will dich zu einem großen Volk machen und ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. Ganz bekannt diese Stelle, die kennen wir alle. Aus Abraham soll ein großes Volk hervorgehen. Du sollst ein Segen sein. Aber was wissen wir über diesen Abraham denn überhaupt? Wieso wurde gerade er ausgewählt? Was ist das für ein Mensch, dieser Urvater? Dann lesen wir in Josua 24. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Stromes Tara, Abraham und Nahors Vater, und dienten anderen Göttern. Also wie jetzt? Der Abraham, der super fromme Urvater des Volkes, er war gar nicht so ein toller Mann. Er diente anderen Göttern. Er war irgendwie ein Götzendiener. Kannte er den Gott der Bibel, den Gott des Alten Testamentes damals überhaupt schon? Dieser Normalbürger Abraham, diesen sucht sich Gott aus. Er sagt zu ihm: Mache dich auf, pack alles zusammen, deine ganzen Sachen, deine Familie, nimm sie mit und zieh davon. Ich will ein großes Volk aus dir machen. Und wie reagiert er und wie reagiert die Familie? Kommt nach Hause, erzählt es der Familie und sagt: Was sollen wir machen? Auswandern? Warum und wohin? Welcher deiner Götter hat dir das gesagt? Du als Götzendiener hast ja ein paar mehr im Programm. Kannst du uns mal genauer informieren? Was ist da mit dem Abraham passiert? Er will wirklich alles einfach so hinter sich lassen, losziehen, ohne wirklich zu wissen, wo es hingeht? Irgendwie seltsam. Dann lesen wir in Hebräer 11: Durch den Glauben ward Abraham gehorsam, da er berufen war, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande als in einem Fremden und wohnte in Hütte mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was bedeutet das? Er wartete auf eine Stadt. Kommt uns das bekannt vor mit dieser Stadt Gottes? wenn wir so die verschiedenen Bibelstellen, Geschichten über Abrahams Berufung zusammenfassen, gemeinsam betrachten, da stellen wir fest, dass er eine Vision empfangen hat, ein großes Volk soll aus ihm hervorgehen, aber eine Vision, die noch viel weiter hinausragt. Natürlich über seine Zeit, bis das Volk heranwächst, aber noch weiter, bis in die Ewigkeit hinein. Gottes großer Plan wird ihm offenbart. Gottes Plan mit seiner Schöpfung. Jesus sagt, er bereitet uns eine Wohnung in der Stadt, in der ewigen Stadt. Und diese Stadt hat Abraham schon sehen dürfen. Gott hat ihm gezeigt, was er vorhat. Am Ende möchte er Gemeinschaft mit seinen geliebten Geschöpfen haben in dieser Stadt. Er bereitet eine Wohnung für jeden von uns vor. Und das bekommt Abraham schon zu sehen. Und das fasziniert ihn. Das will er erleben. Und das wünscht er sich für seine ganze Familie, für alle Menschen, für das große Volk, das aus ihm hervorgehen soll. Das ist das Ziel seiner Wanderung. Es ist nicht nur das neue Land, das große Volk, es ist eben auch diese Gemeinschaft mit Gott in der ewigen Stadt. Das Ziel, am Tag einmal bei Gott wohnen zu dürfen. Und das wünscht er sich für jeden Menschen. Was heißt das für uns? Was ist der Plan dahinter? Galater 3, Vers 29, dort lesen wir, seid ihr aber in Christus, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Das, was da im Alten Testament passiert, mit Abraham passiert, das gilt auch dir und mir. Und damit wird klar, es war von Anfang an Gottes Plan, jeden von uns, alle Nationen zu retten. Also schauen wir uns nochmal die Abläufe in Gottes Plan mit seinen Geschöpfen an. Ganz vorne bei Adam und Eva, die Schöpfungsgeschichte. Es war alles gut, wie es so schön heißt. Alles war gut am Ende der Schöpfungsgeschichte. Adam und Eva geschaffen nach dem Ebenbild Gottes. Erschaffen mit einem freien Willen. Und den setzen sie dann auch ein oder durch den Sündenfall. Wir kennen die Geschichte und wir wissen, wie es weitergeht. Also dieser erste ursprüngliche Plan, in Gemeinschaft mit seinem Ebenbild, mit seinen Geschöpfen zu leben, scheitert. Gottes Plan scheitert. Und er sitzt da auf seinem Thron oder wie auch immer und grübelt, was mache ich jetzt? Muss mir was Neues überlegen. Schiefgegangen der erste Plan. Wie kriege ich das jetzt wieder hin? Und dann kommt ihm die Idee mit einem Volk. Die Juden sucht er sich aus. Das geht auf und wieder ab. Mal klappt es besser, mal läuft es schlechter. Dann wird ein Prophet geschickt, dann wird die Verbindung wieder besser. Aber am Ende, irgendwie, kommt da so ein Punkt, da erkennt Gott, auch das funktioniert nicht. Auch mein zweiter Plan scheitert. Dann setzt er sich wieder hin und grübelt, was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich mir was Neues überleben. Eine neue Strategie ist nötig. Keine Beschränkungen mehr auf ein Volk. Die Maßnahme wird auf die ganze Welt ausgedehnt. Aber dafür bedarf es eines besonderen Einsatzes. Sein Sohn ist gefordert. Und das fällt dem Vater unheimlich schwer. Aber es gibt keine andere Lösung mehr, also geht er diesen schweren Weg. Es ist relativ einfach, in diesen Stufenplan zu verfallen, sich das so zu überlegen, so zurecht zu basteln. Und wenn man flüchtig drüber liest, ein Versuch, zweiter Versuch, dritter Versuch. Und da lesen wir in Galater 3, Vers 8, die Schrift aber hat es zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündet sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Von Anfang an waren alle mit beteiligt und alle in den Rettungsplan eingebunden. Auch die Heiden sollen von Anfang an durch Abraham gesegnet werden. Als Gott mit Abraham begann, sein Volk zu bauen, war schon geplant, dass die Heiden, dass wir alle dazugehören. Alle sollen gerettet werden. Epheser 1, Vers 4. Wie er Gott uns denn erwählt hat durch denselben Christus, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollen heilig sein und unsträflich vor ihm in der Liebe. Erwählt durch Christus, ehe der Weltgrund gelegt war. Gott ist zeitlos. Von Anfang an hat er sich gewünscht, mit seinen Geschöpfen, mit jedem Einzelnen von uns in Gemeinschaft leben zu können. Dass wir einmal unsere Wohnung bei ihm in seiner ewigen Stadt beziehen dürfen. Kein Stufenplan, kein Scheitern, kein erstes und kein zweites Scheitern, sondern ein durchgehender, ein stimmiger Plan. Noch bevor Gott die Welt erschaffen hat, wusste er schon, dass er seinen Sohn, Christus, den Retter, für seine geliebten Geschöpfe, für mich und für dich, auf die Welt kommen lassen wird und dass er sterben muss. Also nochmal zurück zu Adam und Eva. Was ist jetzt da passiert? Wo sie dort den Garten Eden spazieren und von der Frucht essen. Und Gott schaut zu. Beziehungsweise der Vater und der Sohn schauen zu. Also Gott und Jesus stehen da, so nebeneinander, beobachten die Szene. Und der Vater schaut zum Sohn, legt ihm vielleicht die Hand auf die Schulter und ohne Worte wissen beide, was es bedeutet. Mit allen Konsequenzen. Von Anfang an war klar, es gibt nur einen Weg der Errettung. In die perfekte Schöpfung, das Ebenbild Gottes, es war alles gut. Da gehört auch die Wahl zur freien Entscheidung und das beinhaltet die Möglichkeit des Scheiterns. Es kann schief gehen. Aber anders konnte sich Gott ein echtes Gegenüber nicht vorstellen. Er wollte keine funktionierende Marionette. Aber in dieser Souveränität des Schöpfers war dann auch von Anfang an eine Lösung für den Fall des Scheiterns eingeplant und möglich. Denn es war alles gut. Wir haben also keinen ersten Versuch und ein Scheitern und einen zweiten Versuch und ein weiteres Scheitern und einen dritten Versuch. Nein, es ist ein durchgehender, stimmiger Plan. Wenn wir also die Texte des Alten Testamentes lesen, dann müssen wir das im Hinterkopf behalten. Dann dürfen wir im Alten Testament die frohe Botschaft entdecken in jedem Vers. Dann dürfen wir die Hinweise auf Jesus entdecken. Aber warum dann noch dieser lange Weg mit dem Volk der Juden? Hätte man ja auch abkürzen können, wenn es von Anfang an klar war, dass es anders nicht möglich ist. Aber wie hätte das funktionieren sollen? Da kommt der Sohn eines Gottes auf die Welt, aber niemand in der Welt kennt diesen einen Gott. Es gab ja so viele Götter, Götzen in der Welt. Ein Gottessohn tritt auf, quasi als Überraschung, erzählt Geschichten und tut Wunder, aber niemand versteht den Zusammenhang, was es zu bedeuten hat. Darum mussten die Juden in den Plan eingebaut werden. Denn sie kannten schon diesen einen Gott. Sie haben den Boden praktisch vorbereitet, dass Jesus überhaupt wirken konnte, dass er seine Mission erfüllen konnte. Anders konnte es nicht funktionieren. Gott musste diese perfekten Voraussetzungen schaffen für das Gelingen seines Planes. Das Volk der Juden war nötig, damit der Gottessohn seinen Auftrag erfüllen konnte. Auf diesen vorbereiteten Boden konnte seine Mission erfüllt werden. Wenn wir also an diese Frage stoßen, liebt mich mein Vater noch? Wenn wir in diese Muster verfallen und dem Vater gefallen wollen, wenn wir merken, die Beziehung zu meinem Vater funktioniert nicht mehr, und dann fragen wir uns, ist er noch da? Hat er mich fallen lassen? Bin ich aus seinem Plan gefallen? Dann dürfen wir uns daran erinnern. Gott gibt seinen Plan nicht auf. Er steht zu uns. Er ist immer da. Seine Liebe ist unendlich. Er hat einen langen Atem mit uns. Er gibt uns nicht auf. Er ist treu und er gibt uns nicht verloren. Manchmal sind es lange Wege, die er mit uns geht. Über Kurven und Berge, stürmische Wege, aber er geht mit. Wie tief ist Gott in deinem Leben verwurzelt? Ich wünsche es jedem von uns, dass er diese Liebe Gottes in sich trägt und dies erkennt, dass Gott immer da ist, dass er uns nicht fallen lässt. Wenn wir unsere Bindung lösen, ist es das eine, aber er löst die Bindung zu uns nicht. Alles hat ein Ziel, dass wir einmal mit ihm wohnen dürfen, dass wir einmal in dieser ewigen Stadt mit ihm wohnen dürfen, so wie Abraham es am Anfang schon gesehen hat. Darauf hat er sich aufgemacht, ist einen langen Weg gegangen. Das war das Ziel, die Herrlichkeit, das hat ihn umgehauen, das wollte er haben. Ich wünsche es uns, dass auch wir das in uns tragen, einmal bei Gott leben zu dürfen und als Ziel vor unseren Augen haben. in allen Stürmen, die eben kommen werden. Aber schenke ihm dein Vertrauen. Er ist treu. Er ist an deiner Seite jeden Tag. Amen.